Es ist wie Beten. Der purpurrote Stoff liegt weich und warm in Marias Schoß. Zusammen mit Esther und Martha bestickt sie den neuen Vorhang für den Tempel. Es ist ein Auftrag der Priester, eine Ehre. Das Sticken ist wie Beten. Mit seidenen Fäden sticken Josefs Töchter Feigen- und Granatapfelzweige auf dem purpurroten Samt. Maria arbeitet mit goldenen Fäden Flügeln von Cherubimen ein, Weinranken und Olivenzweige. Einen Abend nach dem anderen sitzen die drei beieinander und sticken. Manchmal erzählen sie einander Geschichten, zum Beispiel aus ihrer Kindheit. Sie scherzen auch viel. Was sich liebt, das neckt sich, sagt Maria. Immer wieder lacht die eine los und schon sind die anderen mit dabei. Manchmal sitzen sie aber auch ganz still. Und es kann passieren, dass sie auf einmal ernst werden, wenn sie sich an ihren Auftrag erinnern. Maria hat Josefs Töchtern beigebracht, zu beten. Zur dritten und zur neunten Stunde beten sie seit längerem gemeinsam. Esther und Martha lieben es, wenn Maria Texte aus den Prophetenbüchern aufsagt oder Psalmen zitiert. Sie kann viele Texte auswendig. Nein, bewusst habe ich das nicht gelernt. Ich habe nie bewusst gelernt, sagt sie. Das habe ich mir nie vorgenommen. Nein, sie weiß genau den Wortlaut, weil sie die Texte liebt und sie oft gelesen hat, sehr oft gelesen und in ihrem Inneren wiederholt hat. Manchmal ist sie sogar mitten in der Nacht aufgestanden und ihre Lampe angemacht, um nachzuschauen, wie es genau geschrieben steht. Wie schön das klingt, hat sie immer wieder gedacht. Dann hat sie sich wieder hingelegt und wiederholt, bis sie wieder eingeschlafen ist. Manchmal stellt sie sich vor, wie sie in Gedanken die Propheten umarmt, als wären sie Väter oder ältere Brüder. Sie liebt die Prophetenworte. Sie weisen ihr den Weg. Sie bilden mein Herz, sie formen mich, sagt sie. Hin und wieder fragen die Mädchen, was die Texte bedeuten, und Maria erklärt es ihnen. Sie erklärt gut. Man merkt, in ihrem Herzen leben die Texte ihr eigenes Leben. Gerade sagt sie aus Jesaja auf. Jesaja verehrt sie, als wäre er ihr eigener Vater. Manchmal stellt sie sich vor, wie er ihr einen Kuss auf die Stirn gibt oder wie er seine Hand segnend auf ihren Kopf legt, während er spricht. Dann wird sie ganz ruhig, seufzt. Oh, sie träumt von der neuen Welt Gottes, wie sehr sie das nur erwartet. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott, flüstert sie oft, wenn sie Wasser aus dem Brunnen holt. Jede Zelle ihres Körpers streckt sich nach dem Ewigen aus. Eins will ich, nur eins, im Haus des Herrn zu wohnen, mein Leben lang, um die Herrlichkeit des Ewigen zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Ein merkwürdiges Kind haben wir, haben ihre Eltern oft zueinander gesagt. Sie haben ihr auch erlaubt, die Einsamkeit in der Wüste aufzusuchen. Tage und Nächte lang hat sie in der Wüste allein verbracht. Nein, die wilden Tiere tun mir nichts, hat sie immer wieder beteuert. Da ist diese sanfte Gegenwart, hat sie ihren Eltern immer wieder erzählt. Gerade sagt sie aus Jesaja auf. Darum, so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie heißen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, wann er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Maria legt die Hände in den Schoß und schaut vor sich in die Ferne. O, wenn ihr nur wüsstet, wenn ihr nur wüsstet, wie ich es mir wünsche, diese Jungfrau einmal zu sehen. Nur einmal, auch wenn nur von fern, auch wenn nur kurz. Aber wie kannst du denn sicher sein, dass diese Jungfrau zu unseren Lebzeiten leben wird, wundert sich Esther. Was bilde ich mir nur ein? Maria errötet. Die Prophetie ist 700 Jahre alt und es könnten noch 700 Jahre vergehen, bis sie, falls sie überhaupt in Erfüllung kommt. Aber es wäre so schön. Sie seufzt, ihre Augen füllen sich mit Tränen. Immanuel, Gott mit uns. Sie schließt die Augen. Gott mit uns. Sie sinkt auf die Knie. Josefs Töchter knien sich wie zwei Kätzchen zu ihr hin, lehnen sich an sie an. Sie sind fast so alt wie Maria und dennoch ist sie für sie wie eine Mutter. Ihre leibliche Mutter haben sie ja so früh verloren. Unsere junge Mama, sagen sie immer. Die drei fangen an zu beten, dass Gott immer, ja, alle Gebete erhört, die vor diesem Tempelvorhang, den sie gerade besticken, einmal gebetet werden. Alle Gebete, die in diesem Tempel gesprochen werden, nicht nur die Gebete der Juden, nein, auch der Fremden, auch der Andersgläubigen, die Gebete aller Menschen. Dass Gott die Gebete jedes zerschlagenen Herzens, jedes mühseligen und beladenen hört und erhört. Dass er jeden erhört, der sich demütig an ihn wendet. Einige Tage später, mitten am Tag, steht Maria am Brunnen. Sie füllt ihr tönernes Gefäß mit Wasser. Aus den Augenwinkeln sieht sie eine Gestalt in der Ferne. Sie nähert sich langsam dem Brunnen. Angezogen ist er wie Josef, überlegt Maria, langes Hemd aus grobem Leinen, umgürtet mit einem Stoff, Sandalen an den Füßen, Haare umgebunden mit einem bestickten Stoffstreifen. Josef kann es aber nicht sein. Er ist in der Werkstatt. Der Tisch muss heute fertig werden, hat er am Morgen gesagt. Nach einem Hirten sieht er vielleicht aus. Es könnte aber auch ein Handwerker sein. Er kommt immer näher. Anmutig bewegt er sich. Eine ungewöhnliche Schönheit hat er. Eigentlich kann man auch nicht mit Sicherheit er sagen, ist das ein Mann oder eine Frau? Ja, was ist die Gestalt eigentlich? Jetzt ist er in erreichbarer Nähe gekommen. Er strahlt Ruhe aus, die Ruhe von jemandem, der ganz im Frieden mit sich ist, im Frieden mit dem Himmel und im Frieden mit der Welt, denkt Maria. Sie schaut in den Brunnen und hält inne. Kein einziger Tempeldiener, den ich kenne, hat das in einem so hohen Maß, denkt sie, so eine große Ruhe. Während sie weiter Wasser aus dem Brunnen holt, überlegt sie, was ist es mit diesem Mann oder Frau? Er oder sie ist wie ein Mensch und gleichzeitig hat die Gestalt noch etwas, aber was? Der Mann, Maria entscheidet sich für einen Mann, er kommt noch einen Schritt näher. Maria hebt den Kopf, dreht sich zum Wanderer, und die Blicke der beiden begegnen sich. Seine Augen leuchten wie Aquamarin. Sie strahlen wie der Himmel an einem sonnigen Sommertag. Oh, wo er jetzt neben ihr steht, merkt sie, wie groß er ist. Sei gegrüßt, Begnadete, Maria erschrickt, seine Stimme klingt wie das Rauschen von Blättern im Wald, wie ein ganzer Wald. Sie bekommt Gänsehaut. Wer ist das bloß? Wer kann das sein und wieso spricht mich so einer an? Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Aber eigentlich grüßt jeder so. Es ist eigentlich üblich und dennoch klingt es aus seinem Mund anders, wie Gesang. Maria gießt weiter Wasser ins tönerne Gefäß. Es ist längst voll. Das Wasser fließt über, ihre Hände zittern. Der Fremde kommt noch einen Schritt näher und fährt leise weiter. Du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er sagt dir, dass er sich Sohn Gottes nennen wird, dass er groß sein wird, dass er auf dem Thron Davids sitzen wird und dass seine Herrschaft kein Ende haben wird. Spricht er zu mir? Kann das sein? Maria schaut sich um, kein anderer da. Geht es ihm wirklich um mich, diesem Wesen, was wie aus einer anderen Welt zu sein scheint? Er sagt, er hieße Gabriel. Maria hält erneut den Atem an, fährt mit ihrer Hand durch die Haare, ihr Herz pocht wie wild in ihrer Brust. Der Engel Gabriel ist das also, denkt sie, sagt aber kein Wort. Es hat ja die Sprache verschlagen. Er spricht von Dingen, die unmöglich stattfinden können. Ungewöhnliches, Undenkbares, Unmögliches redet er. Und dennoch merkt sie, sie vertraut ihm vom ersten Augenblick an. Sie vertraut seiner Ruhe. Sein Frieden umhüllt sie. Er sagt, fürchte dich nicht und nennt ihren Namen. Maria nennt er sie. Woher kennt er meinen Namen? Keine Ahnung, aber er kennt mich offensichtlich. Fürchte dich nicht, Maria, sagt er. Ihr Herz schlägt nun etwas ruhiger und sie kann wieder atmen. Sie glaubt ihm jedes Wort. Dieses Wesen kann sich unmöglich irren. Es kann unmöglich lügen. Es ist so klar und so rein, so wahr. Ihr Herz glaubt ihm, auch wenn der Verstand restlos auf der Strecke bleibt. Der Verstand kann es nicht aufnehmen. Wie soll er auch? Gnade? Er sagte, ich habe Gnade bei Gott gefunden. Etwas dreht sich in ihrem Inneren um, als sei oben und unten auf einmal oben, als gäbe es kein oben und kein unten mehr. Einen Augenblick ist ihr schwindlig. Maria holt tief Luft. Es ist ja das Gleiche wie mit der Weissagung Jesajas über die Jungfrau und ihren Sohn. Sie versteht gar nichts mehr. Oder doch? Sie versteht. Verstehe ich das richtig? Ich habe mich einen Mann versprochen, aber ich kenne keinen Mann. Ich habe mich Josef geweiht, aber ich habe mich auch der Jungfräulichkeit geweiht. Ich bin eine Braut und bin doch keine Braut. Ich kenne Josef als Beschützer, dennoch nicht als Ehemann. Das Gesetz gebietet mich, an alles zu halten, was ich versprochen habe. Aber wie kann ich mein Versprechen halten und dennoch einen Sohn gebären? Wie soll das werden, wo ich keinen Mann kenne? Wie soll das werden, fragst du, sagt der Engel. Das Aquamarin seiner Augen leuchtet sie an. Wie kam denn der Stab Aarons zum Blühen? Wie brach aus dem Felsen Wasser hervor? Wie verbrannte der Brombeerbusch nicht im brennenden Feuer? Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Schau, Elisabeth, deine Verwandte, Auch sie hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie schon im 6. Monat schwanger. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Nach seinem Willen wurde die Kinderlose schwanger, so wirst auch du ein Kind empfangen, auch wenn du keinen Mann kennst. Maria wird es wieder heiß. Ich sollte besser wegrennen, denkt sie. Weg, nur weg, was er sagt, brennt so in meinem Inneren, ich verbrenne. Aber sie rennt nicht weg, sie kann sich nicht vom Fleck rühren. Sie kann den Blick vom Engel, ja, das ist ein Engel, Engel Gabriel ist das, sie kann den Blick von ihm nicht abwenden. Sie weiß, er sagt die Wahrheit. Er lächelt. Er lächelt wie ein Vater, wobei er zugleich etwas Kindliches, Junges an sich hat. Sie wird auch wieder ruhiger. Der Engel setzt sich auf einen Stein in der Nähe des Brunnens und bedeutet ihr, sich zu ihm zu setzen. Sie tut es. Sie ist noch zittrig und gleichzeitig keimt sowas wie Freude in ihr auf. Bei aller Furcht, die noch da ist, merkt sie, wie sie sich doch, ja, freut. Hoffentlich werde ich nicht verrückt, geht es ihr durch den Kopf. Als lese er ihre Gedanken, schüttelt Gabriel den Kopf, lächelt. Sein Blick ruht auf ihr. Sie steht wieder auf, nimmt Wasser aus dem Brunnen in ihren Händen und wäscht ihr Gesicht, kühlt ihre Wangen und ihre Stirn ab. Der Engel schweigt, gibt ihr Zeit, zu sich zu kommen. Je mehr sie die Worte in ihrem Inneren wiederholt, desto weniger versteht sie, fragt sich, wie sie überhaupt in Erfüllung kommen sollen. Und dennoch hört sie sich sagen, ja, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Sie lehnt sich am Brunnen an. Atmen, ruhig atmen, sagt sie sich. Sie spürt, sie will, was der Engel will. Er will, was Gott will. Sie hat doch immer gewollt zu wollen, was Gott will. Ja, hört sie sich noch einmal leise sagen. Ja, Engel. Und in diesem Augenblick ist ihr, als ob glühende Kohle ihr Herz berührt und ihr Herz von jeder Angst reinigt, von jedem Zweifel. Als ob alles Überflüssige verbrennt, was ihrem Vertrauen im Weg stehen könnte. So was kennt sie nicht. So tief angstfrei ist sie noch nie gewesen. So eins mit sich und eins mit ihrem Gott. Sie richtet sich auf. Der Engel lächelt wieder. Er nickt, dreht sich um und geht. Sie schaut ihm nach, wie er sich entfernt. Wie habe ich das nur sagen können? Etwas in mir hat es gesagt, das Herz meines Herzens hat es gesagt. Es wurde in mir gesagt und meine Lippen sprachen es nur aus. Sie fängt wieder an, leicht zu zittern, wiederholt und wiederholt und wiederholt, was dieses Wesen, was nun in die Ferne verschwindet, gesagt hat. Sie bleibt noch eine Weile am Brunnen, schaut aufs Wasser, in die Tiefe. Wie kann ich das Josef nur sagen? Das kann ich ihm doch nicht verständlich machen. Nie im Leben wird ein Mensch mir das glauben. Gott helfe mir. Sie trinkt etwas Wasser ab aus dem Gefäß, beruhigt sich wieder etwas und macht sich mit ihrem Krug auf dem Weg nach Hause. Schaut noch einmal in die Ferne. Der Engel ist weg. Hoffentlich habe ich mir alles Wort für Wort merken können. Ich muss zu Elisabeth, denkt sie. Denn wenn Elisabeth wirklich schwanger ist, dann bin ich doch nicht von Sinnen. Wenn Elisabeth, die 80-Jährige, nun wirklich schwanger ist, von ihrem alten Mann schwanger, dann ist auch das, was mir gesagt wurde, dieses Unmögliche, doch wohl irgendwie möglich. Dann wäre das der größte Beweis, wenn Elisabeth nun auch ein Kind erwartet. Für Gott ist nichts unmöglich, hat der Engel gesagt. Einen Schritt nach dem anderen geht sie in Gedanken versunken in der prallen Sonne in Richtung ihres Hauses. Die Szene mit Martha und Esther letzte Woche beim Sticken des Vorhangs kommt ihr wieder in den Sinn. Was hatte sie da gesagt? Was hatte sie aus Jesaja zitiert und sich gewünscht, es selber zu erleben? Sie fängt an zu flüstern. Darum, so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. Sie bleibt stehen, lässt ihren Krug auf den Boden. Ich wollte diese Jungfrau nur einmal sehen, nur für einen Augenblick, nur aus der Ferne. Nun ist das Ganze so nah. Mein Gott, so nah.